Im Jahr 100 vor Christus, inmitten der Wirren der späten römischen Republik, wurde in Rom ein Kind geboren, dessen Name später untrennbar mit der Weltgeschichte verbunden sein sollte: Gaius Julius Caesar. Sein Geburtsjahr fiel in eine Zeit, in der die Stadt von politischen Spannungen, gesellschaftlichen Umbrüchen und blutigen Machtkämpfen geprägt war. Der Name Julius deutete auf eine patrizische Herkunft hin, doch darf man sich Caesars Familie nicht als übermäßig mächtig vorstellen. Die Julier gehörten zwar zu den altehrwürdigen Geschlechtern Roms, die ihre Abstammung mythisch auf den trojanischen Helden Aeneas und die Göttin Venus zurückführten, doch zur Zeit von Caesars Geburt war ihr politischer Einfluss eher bescheiden. Sein Vater, ebenfalls Gaius Julius Caesar genannt, bekleidete das Amt eines Prätors und war damit Teil der römischen Führungsschicht, ohne jedoch zu den großen Entscheidungsträgern zu gehören. Seine Mutter Aurelia entstammte einer angesehenen Familie, die für ihre Disziplin und Strenge bekannt war. Sie spielte eine wichtige Rolle in der Erziehung des jungen Caesar und vermittelte ihm jene Ernsthaftigkeit und Selbstbeherrschung, die später auch Zeitgenossen hervorhoben. Das politische Klima in Rom war unruhig. Die Macht der alten Adelsfamilien wurde zunehmend von den sogenannten Popularen herausgefordert, Politikern, die sich auf die Volksversammlung stützten und Reformen durchsetzen wollten. Demgegenüber standen die Optimaten, die den Einfluss des Senats und der traditionellen Aristokratie verteidigten. Diese Gegensätze führten immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Ein Umfeld, in dem ein ehrgeiziger junger Mann entweder untergehen oder zu außergewöhnlicher Größe aufsteigen konnte. In dieser Atmosphäre wuchs Caesar auf. Seine patrizische Herkunft öffnete ihm Türen, die den meisten Bürgern Roms verschlossen blieben, doch sein Geschlecht war nicht mächtig genug, um ihm eine sichere Karriere zu garantieren. Von Beginn an war er gezwungen, eigene Wege zu suchen, Verbündete zu gewinnen und durch persönliche Fähigkeiten hervorzutreten. Die Verbindung seiner Familie zu den Popularen sollte ihn dabei stärker prägen, als es zu diesem Zeitpunkt abzusehen war. So stand die Geburt Caesars am 13. Juli 100 vor Christus nicht unter dem Zeichen eines vorgezeichneten Ruhms. Vielmehr trat ein Junge in die Welt, dessen Familienname zwar Respekt gebot, dessen Zukunft jedoch offen war. Erst durch Wagemut, politisches Geschick und eine unerschütterliche Entschlossenheit sollte er zu jener Gestalt werden, die Rom und letztlich die gesamte antike Welt verändern würde. Jugendzeit. Die Jugendjahre. Julius Caesars fielen in eine Epoche, in der die römische Republik ins Wanken geriet. Machtkämpfe zwischen rivalisierenden Feldherren, gewaltsame Straßenkämpfe zwischen politischen Fraktionen und blutige Säuberungen machten Rom zu einem gefährlichen Pflaster. In dieser Welt musste der junge Caesar lernen, dass Herkunft zwar Türen öffnen konnte, dass aber Loyalitäten und Machtverhältnisse sich jederzeit ändern konnten, oft mit tödlichen Konsequenzen. Früh zeigte sich, dass Caesars Familie nicht zu den unangefochtenen Größen der römischen Aristokratie gehörte. Seine Nähe zu den Popularen, jener Partei, die sich gegen die konservativen Optimaten stellte, wurde ihm schon als Jugendlicher zum Verhängnis. Seine Tante Julia war mit Gaius Marius verheiratet, dem großen Gegenspieler des Feldherrn Lucius Cornelius Sulla. Als Sulla im Bürgerkrieg siegte und 82 vor Christus als Diktator nach Rom zurückkehrte, begann eine Zeit der Vergeltung. Gegner und deren Angehörige wurden verfolgt, enteignet oder hingerichtet. Caesar, noch kaum 20 Jahre alt, geriet unmittelbar in diese Welle der Repression. Er war mit Cornelia verheiratet, der Tochter von Lucius Cornelius Cinna, einem engen Verbündeten des gestürzten Marius. Für Sulla war dies Grund genug, den jungen Mann als feindlich gesinnt einzustufen. Cäsar wurde gezwungen, sich von Cornelia scheiden zu lassen. Eine Demütigung, die er ablehnte. Sein Widerstand gegen den Willen des Diktators zeugte von Mut, aber auch von jener Unbeugsamkeit, die sein Leben prägen sollte. Die Folge war gefährlich. Sulla entzog Cäsar Titel und Besitz, und nur durch das Eingreifen einflussreicher Gönner, die sein junges Talent und seine Hartnäckigkeit schätzten, entging er der Todesliste des Diktators. Später soll Sulla gesagt haben, in Cäsar stecke vieler Marius Geist und man solle in ihm viele Marius fürchten. Diese Einschätzung, halb Warnung, halb Prophezeiung, erwies sich als bemerkenswert zutreffend. In dieser unruhigen Jugend lernte Cäsar, dass politische Macht in Rom auf Gewalt und Intrigen gründete und dass persönliche Standhaftigkeit ein entscheidendes Kapital sein konnte. Die Jahre der Unsicherheit zwangen ihn zur Vorsicht, aber auch zur Entschlossenheit. Er erlebte am eigenen Leib, wie schnell Titel, Besitz und Ansehen verloren gehen konnten. Eine Erfahrung, die ihn zu einem Mann machte, der später nie wieder bereit war, sein Schicksal in die Hände anderer zu legen. So wuchs Cäsar nicht in einer Umgebung von Sicherheit und Wohlstand heran, sondern inmitten politischer Krisen. Diese frühen Erfahrungen prägten ihn nachhaltig. Sie machten aus dem jungen Patrizier einen Überlebenskünstler, der lernte, in den Stürmen der römischen Politik nicht nur standzuhalten, sondern sie zu seinem Vorteil zu nutzen. Erste militärische Erfahrung. Noch ehe Julius Cäsar in Rom größere Bekanntheit erlangte, bewährte er sich in einer Rolle, die in der römischen Gesellschaft hohes Ansehen versprach, als Offizier im Feld. Nach den unsicheren Jugendjahren, in denen er unter Sullas Diktatur bedroht und entrechtet worden war, suchte Cäsar eine Möglichkeit, sich ins politische Leben zurückzukämpfen, und die Armee bot dafür den idealen Einstieg. Denn militärische Tapferkeit galt in Rom als Ausweis persönlicher Tüchtigkeit und als Türöffner für eine spätere Karriere. Seine erste größere Bewährung fand Cäsar in Kleinasien. Dort war er in den frühen 70er Jahren vor Christus als Offizier unter dem Befehl von Marcus Minucius Thermus tätig, der als Statthalter in der Provinz Asia gegen lokale Aufstände und Bedrohungen vorging. In diesen Kämpfen zeigte sich Cäsars Mut. Besonders berühmt wurde eine Episode bei der Belagerung der Stadt Mytilene auf der Insel Lesbos. Cäsar soll sich durch außergewöhnliche Tapferkeit ausgezeichnet haben, als er in vorderster Front kämpfte und dabei sein Leben riskierte. Für seine Leistungen wurde er mit der Corona Civica ausgezeichnet, einer Eichenlaubkrone, die jenen verliehen wurde, die einem Mitbürger im Kampf das Leben gerettet hatten. Diese Auszeichnung war eine der höchsten Ehren, die ein römischer Bürger erhalten konnte, und sie brachte Cäsar schon in jungen Jahren Ansehen. Die militärische Laufbahn eröffnete ihm auch Einblicke in die Mechanismen von Macht und Loyalität. Er erlebte, wie entscheidend die Bindung zwischen Offizieren und Soldaten war, wie Ruhm auf dem Schlachtfeld politische Unterstützung in Rom sichern konnte und wie stark militärische Erfolge das Prestige eines Mannes steigerten. Diese Erkenntnisse sollte Cäsar später in Gallien meisterhaft für seine eigene Karriere nutzen. Seine Zeit in Kleinasien machte ihn nicht nur zum anerkannten Soldaten, sondern verschaffte ihm auch das Selbstvertrauen, sich wieder in Rom zu zeigen. Nach den Jahren der Unsicherheit unter Sulla konnte er nun auf eine Ehrung verweisen, die ihn in den Augen der römischen Gesellschaft rehabilitierte. Der junge Offizier Julius Cäsar trat damit in eine neue Lebensphase ein, die des ehrgeizigen Politikers, der entschlossen war, seinen Platz in der römischen Führungsschicht einzunehmen. So war diese erste militärische Erfahrung weit mehr als eine Episode am Rand seiner Karriere. Sie war der Beginn eines Lebenswegs, der den künftigen Diktator schon früh als Mann kennzeichnete, der Risiken nicht scheute, sondern sie suchte, und der im Kampf ebenso wie in der Politik nach Ruhm und Anerkennung strebte. Karrierebeginn in Rom. Nach seinen ersten Bewährungen im Militär kehrte Julius Caesar nach Rom zurück, entschlossen, auch im politischen Leben Fuß zu fassen. In einer Stadt, in der Redekunst oft mächtiger sein konnte als das Schwert, zeigte er rasch, dass er mehr als nur ein Offizier war. Caesar war ein brillanter Redner, der die Kunst des Wortes nutzte, um sich in den politischen Arenen der Republik zu profilieren und erste Anhänger um sich zu scharen. Die römische Politik dieser Zeit war von erbitterten Gegensätzen geprägt. Optimaten und Popularen rangen im Senat und auf den Volksversammlungen um Einfluss. Caesar, durch seine familiären Verbindungen und seine persönlichen Erfahrungen, fühlte sich den Popularen näher. Doch um in dieser Welt wahrgenommen zu werden, brauchte er nicht nur die richtige Haltung, sondern auch eine Stimme, die Gehör fand. Und diese Stimme hatte er. Zeitgenossen beschrieben Caesars Redestil als leidenschaftlich, klar und überzeugend. Anders als viele andere Redner, die sich in verschachtelten Perioden und trockener Rhetorik verloren, sprach Caesar mit Dringlichkeit und Emotionalität. Er verstand es, juristische Feinheiten mit moralischen Appellen zu verbinden und gewann damit nicht nur vor Gericht, sondern auch in politischen Debatten Ansehen. Schon in jungen Jahren führte er Prozesse, die Aufmerksamkeit erregten, und nutzte diese Bühne, um sich in Szene zu setzen. Neben der Redekunst setzte er auf das persönliche Auftreten. Caesar verstand es, Nähe zu zeigen, sich bei den einfachen Leuten beliebt zu machen, großzügig aufzutreten und Freundschaften zu knüpfen. Er lebte zeitweise über seine Verhältnisse, verschuldete sich erheblich, um Spiele, Gastmähler und öffentliche Wohltaten zu finanzieren, wohl wissend, dass solche Gesten langfristig politische Unterstützung einbringen würden. Die Kombination aus Redetalent, persönlicher Ausstrahlung und gezielter Großzügigkeit brachte ihm einen wachsenden Kreis von Anhängern. Unter jungen Aristokraten, die nach Aufstieg strebten, ebenso wie unter einfachen Bürgern, galt Caesar bald als charismatische Figur. Er war kein starrer Traditionalist, sondern ein Mann, der neue Wege zu gehen schien, und das machte ihn für viele attraktiv. Dieser frühe Karrierebeginn in Rom legte das Fundament für alles, was folgen sollte. Caesar lernte, wie man die öffentliche Meinung lenkte, wie man Allianzen schmiedete und wie man in einer Stadt, die von Intrigen lebte, trotzdem als Hoffnungsträger gelten konnte. Es war die Zeit, in der aus dem jungen Offizier ein Politiker wurde. Einer, der bereits spürbar machte, dass er nicht in der zweiten Reihe stehen wollte, sondern ganz nach oben strebte. Questor. Das Jahr 69 vor Christus markierte für Julius Caesar den offiziellen Einstieg in die römische Ämterlaufbahn, den Cursus Honorum. Mit seiner Wahl zum Quästor hatte er das erste reguläre Amt der Republik erreicht. Ein Schritt, der für jeden ehrgeizigen Politiker in Rom unabdingbar war, wollte er weiter aufsteigen. Dieses Amt führte ihn nicht nur in die Verwaltung, sondern auch ins ferne Spanien, wo er erstmals die Möglichkeit erhielt, politische und militärische Erfahrung zu verbinden. Der Quästor war ein Finanzbeamter. Caesars Aufgabe bestand darin, die Kassen zu verwalten, Steuereinnahmen zu überwachen und die Versorgung der Truppen sicherzustellen. Für viele mag dieses Amt nüchtern und bürokratisch gewirkt haben, doch für Caesar war es eine Chance, sich zu profilieren. In Spanien begleitete er den Statthalter als dessen rechte Hand, und seine Fähigkeiten im Organisieren und Verwalten machten Eindruck. Seine Zeit als Quästor war jedoch nicht nur durch Verwaltungstätigkeiten geprägt, sondern auch von persönlichen Schicksalsschlägen. Noch im selben Jahr starb seine Tante Julia, die Witwe des berühmten Gaius Marius, sowie kurz darauf seine Frau Cornelia. Caesar hielt für beide beeindruckende Grabreden, in denen er die Verdienste Marius und seiner Familie hervorhob. Diese Reden sorgten in Rom für Aufsehen, denn sie erinnerten an die populare Tradition, die unter Sullas Herrschaft noch geächtet gewesen war. Caesar bewies damit Mut und machte deutlich, dass er sich weiterhin den Popularen verbunden fühlte. In Spanien selbst hinterließ er Spuren durch sein Auftreten. Er knüpfte Kontakte zu einflussreichen Familien, trat als Richter in lokalen Streitfällen auf und gewann Ansehen durch seine Fähigkeit, zwischen verschiedenen Gruppen zu vermitteln. Auch militärische Aspekte blieben ihm nicht fremd. Als Quästor begleitete er Expeditionen und lernte die Strukturen der Provinzarmee kennen. All das bildete eine Grundlage, die ihm später in größerem Maßstab zugute kommen sollte. Wichtig war auch, dass Caesar in dieser Zeit ein Gespür für seine eigenen Möglichkeiten entwickelte. Die Provinz machte ihm bewusst, wie sehr Ruhm und Reichtum mit erfolgreichen Feldzügen verbunden waren. Noch war er am Anfang seiner Laufbahn, aber schon jetzt begann er zu begreifen, dass militärische Taten der Schlüssel sein würden, um sich über andere Politiker zu erheben. Als Caesar nach Rom zurückkehrte, war er nicht mehr nur der vielversprechende Redner und Offizier. Mit seinem ersten Amt hatte er sich in die Reihe der Amtsträger eingereiht, seine Familienbindung an die Popularen erneut betont und erste internationale Erfahrungen gesammelt. Der Weg zur Spitze war noch weit, doch der Grundstein war gelegt. Aus dem jungen Patrizier wurde nun sichtbar ein Mann, der Anspruch auf eine große politische Karriere erhob. Pontifex Maximus. Im Jahr 63 vor Christus erreichte Julius Caesar ein Amt, das nicht nur religiöse, sondern vor allem politische Bedeutung hatte. Er wurde zum Pontifex Maximus, dem obersten Priester Roms, gewählt. Dieses Amt war eine Schlüsselposition im öffentlichen Leben der Republik, denn der Pontifex Maximus überwachte die staatliche Religion, bestimmte über den Kalender, kontrollierte Feste, Rituale und das gesamte Priesterkollegium. Wer dieses Amt bekleidete, hatte nicht nur Einfluss auf Glaubensfragen, sondern auch auf das politische Geschehen, denn Religion und Politik waren in Rom untrennbar miteinander verbunden. Caesars Wahl war ein Überraschungssieg. Zwei hoch angesehene ältere Senatoren, Quintus Lutatius Catulus und Publius Servilius Vatia, galten als Favoriten. Doch Caesar setzte sich gegen sie durch, nicht zuletzt dank seiner Bereitschaft, enorme Summen für Wahlgeschenke und Bestechungen aufzuwenden. Zeitgenossen berichteten, dass er sich bis über beide Ohren verschuldete, um Stimmen zu kaufen. Als seine Mutter ihn am Morgen der Wahl ängstlich verabschiedete, soll er gesagt haben: "Heute kehre ich entweder als Pontifex Maximus heim oder gar nicht." Mit diesem Amt war für ihn klar, der Einsatz hatte sich gelohnt. Die Funktion als oberster Priester gab Caesar nun einen ständigen Platz im öffentlichen Leben. Er residierte im Forum Romanum im Haus des Pontifex, das fortan sein offizieller Wohnsitz wurde. Dort war er mitten im Zentrum der Macht und konnte täglich die wichtigsten politischen Akteure empfangen. Darüber hinaus bot das Amt ihm eine einzigartige Bühne. Als Leiter der religiösen Zeremonien war er bei allen Staatsakten präsent, sichtbar für die Bevölkerung und unverzichtbar für die politische Elite. Besonders bedeutend war auch die Kontrolle über den Kalender. Der Pontifex Maximus bestimmte, wann Monate und Jahre verlängert oder verkürzt wurden. Eine Macht, die großen Einfluss auf Wahlen, Gerichtsverfahren und militärische Unternehmungen hatte. Cäsar verstand es, dieses Amt geschickt zu nutzen, auch wenn die eigentliche Kalenderreform erst später in seiner Diktatur durchgeführt werden sollte. Dass ein Mann ohne große religiöse Vorbildung, dafür aber mit politischem Ehrgeiz dieses Amt errang, zeigt, wie sehr Cäsar seine Karriere strategisch plante. Der Pontifex Maximus war ein Amt auf Lebenszeit, ein dauerhafter Titel, der ihm Unabhängigkeit und Prestige sicherte, egal welche weiteren Höhen oder Tiefen seine Laufbahn nehmen würde. Mit dieser Wahl war Cäsar endgültig über die Rolle des Nachwuchspolitikers hinausgewachsen. Er hatte gezeigt, dass er in der Lage war, auch gegen mächtige Konkurrenten zu bestehen, wenn es darum ging, die Wähler, das Volk Roms, für sich zu gewinnen. Sein Aufstieg beschleunigte sich. Mit dem Pontifikat hatte er sich einen festen Platz in der römischen Öffentlichkeit erobert, der ihn dauerhaft sichtbar und unübersehbar machte. Prätor. Im Jahr 62 vor Christus setzte Julius Cäsar seinen politischen Aufstieg konsequent fort und erreichte das Amt des Prätors, eine der höchsten Stationen im Cursus Honorum vor dem Konsulat. Der Prätor war in Rom ein mächtiger Richter, zuständig für wichtige Rechtsstreitigkeiten und zugleich ein Verwaltungsbeamter, der öffentliche Ordnung und Finanzen überwachen konnte. Für Cäsar war dieses Amt ein weiterer Schritt, sich in den höchsten Kreisen der Republik festzusetzen. Und es bot ihm zugleich Gelegenheit, sein politisches Talent in einem Umfeld zu zeigen, in dem Rechtsprechung und Macht eng miteinander verflochten waren. Die Wahl zum Prätor war alles andere als selbstverständlich. Cäsar hatte sich durch seine Schuldenlast und seinen unermüdlichen Ehrgeiz bereits viele Gegner gemacht. Doch seine Popularität beim Volk, seine Redekunst und sein neuer Status als Pontifex Maximus verschafften ihm genügend Rückhalt. Als Prätor erhielt er eine bedeutende Rolle in der Rechtsprechung. Er war verantwortlich für Prozesse, die oft politisch hochbrisant waren, und konnte mit seinen Entscheidungen Loyalitäten schaffen oder Feindschaften vertiefen. Eine bekannte Episode fiel in seine Amtszeit. Die sogenannte Bona Dea-Affäre. Während eines geheimen religiösen Festes, das ausschließlich von Frauen begangen wurde und bei dem Cäsar als Pontifex Maximus eine besondere Verantwortung trug, schmuggelte sich Publius Clodius Pulcher in Verkleidung ein. Der Skandal erschütterte Rom, und obwohl Clodius später in einem Prozess freigesprochen wurde, fiel auch ein Schatten auf Cäsar. Für ihn bedeutete die Affäre, dass sein Privatleben plötzlich in den Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit rückte. Seine Frau Pompeia, die Gastgeberin des Festes, wurde in den Skandal hineingezogen, und Cäsar ließ sich von ihr scheiden mit den berühmten Worten, dass die Frau des Cäsar nicht nur unbescholten sein müsse, sondern über jeden Verdacht erhaben. Abgesehen von dieser Affäre zeigte Cäsar im Amt die gleiche Mischung aus Strenge und Volksnähe, die seine Karriere schon bisher ausgezeichnet hatte. Er verstand es, im Gerichtssaal seine juristische Autorität zu nutzen, zugleich aber die Sympathie des Volkes nicht zu verlieren. Seine Gegner warfen ihm vor, das Amt zu nutzen, um seine eigenen Netzwerke zu erweitern. Doch gerade das war Teil seiner Strategie. Jeder Schritt im Cursus Honorum war für Cäsar ein Baustein auf dem Weg zur höchsten Macht. Nach Ablauf seiner Amtszeit erhielt Cäsar, wie es üblich war, die Aussicht auf ein eigenes Statthalteramt in einer Provinz. Damit verband sich nicht nur die Möglichkeit, Verwaltungserfahrung zu sammeln, sondern auch die Chance, militärischen Ruhm und finanzielle Mittel zu gewinnen. Schon während seiner Prätur bereitete er sich auf diesen nächsten Schritt vor, indem er seine Verbindungen festigte und seine Position im Senat stärkte. Die Zeit als Prätor war somit eine Übergangsphase, kein spektakuläres Kapitel mit großen Schlachten, wohl aber eine Etappe, die Caesar fest im politischen System verankerte. Er bewies, dass er nicht nur glänzen, sondern auch verwalten konnte. Und er verstand, wie man aus jedem Amt nicht nur Pflicht, sondern auch politisches Kapital zog. Statthalter in Spanien. Als Julius Caesar im Jahr 61 vor Christus das Statthalteramt in der Provinz Hispania Ulterior übernahm, befand er sich in einer heiklen Lage. Politisch hatte er sich in Rom etabliert, doch seine Schuldenlast war erdrückend. Jahrzehntelang hatte er sein Ansehen mit kostspieligen Spielen, Wahlgeschenken und prunkvollem Auftreten erkauft. Nun war er auf eine Gelegenheit angewiesen, nicht nur seinen Ruf, sondern auch seine Finanzen aufzubessern. Spanien bot ihm genau diese Möglichkeit. Und Caesar nutzte sie entschlossen. Die Provinz Hispania Ulterior war groß, reich an Bodenschätzen, aber unruhig. Lokale Stämme widersetzten sich immer wieder der römischen Ordnung. Und ihre Niederwerfung versprach militärische Lorbeeren ebenso wie reiche Beute. Caesar ließ keine Zeit verstreichen. Er organisierte seine Truppen, zog in Feldzüge gegen widerspenstige Völkerschaften und errang mehrere schnelle Siege. Mit scharfem Blick für Logistik und Strategie führte er seine Soldaten so, dass sie zugleich militärisch erfolgreich waren und große Mengen an Beute machten. Diese Siege hatten gleich mehrere Effekte. Erstens verschafften sie Caesar das Image eines fähigen Feldherrn. Er war nicht mehr nur der geschickte Redner und politisch ambitionierte Amtsträger in Rom, sondern ein Mann, der auch im Feld Erfolge vorzuweisen hatte. Zweitens bereinigte er durch die Kriegsbeute seine finanzielle Lage erheblich. Die Reichtümer aus Spanien erlaubten es ihm, seine Gläubiger zu besänftigen und sich in Rom als ein Mann zurückzumelden, der nicht länger von Schulden erdrückt wurde. Drittens banden die Feldzüge seine Soldaten eng an ihn, eine Erfahrung, die Caesar später in Gallien meisterhaft auszubauen verstand. Überliefert ist auch eine Episode, die viel über Caesars Selbstverständnis verrät. Auf einer Reise durch Spanien soll er vor einer Statue Alexanders des Großen gestanden haben. Tief bewegt habe er festgestellt, dass Alexander in Caesars Alter bereits weite Teile der Welt erobert hatte, während er selbst noch vergleichsweise wenig erreicht habe. Diese Erkenntnis habe in ihm den Ehrgeiz neu entfacht, nach Größerem zu streben. Ob diese Anekdote historisch verbürgt ist oder nicht, sie spiegelt die Haltung wider, die Caesar zunehmend einnahm. Zufriedenheit mit kleinen Erfolgen war nicht sein Ziel, er wollte Großes. Nach seinem erfolgreichen Statthalteramt kehrte Caesar nach Rom zurück, wo ihn ein Triumphzug für seine Siege in Spanien erwartet hätte. Doch er stand vor einem Dilemma. Um den Triumph zu erhalten, hätte er außerhalb Roms bleiben müssen, solange das Verfahren lief. Wollte er jedoch für das Konsulat kandidieren, musste er persönlich in die Stadt zurückkehren. Caesar entschied sich für die Politik. Er verzichtete auf den Triumphzug, um seine Kandidatur zu sichern. Dieser Verzicht zeigt, wie klar Caesar seinen Weg plante. Spanien hatte ihm Ruhm, Geld und erste Feldherrnerfahrung eingebracht. Doch sein Blick richtete sich auf größere Ziele. Das Konsulat, die Macht in Rom und schließlich die entscheidende Bühne für seine Ambitionen. Seine Zeit in Spanien war damit ein entscheidender Schritt. Die Transformation von einem verschuldeten Politiker zu einem ernsthaften Anwärter auf die oberste Macht in der Republik. Erstes Triumvirat. Als Julius Caesar 60 vor Christus nach Rom zurückkehrte, war ihm bewusst, dass seine bisherigen Erfolge allein nicht ausreichten, um sich gegen die mächtigen Strömungen der Republik durchzusetzen. Er hatte Glanz und Schulden, Anhänger und Gegner. Doch was ihm fehlte, war ein stabiles Machtfundament. In einer Stadt, die von Rivalitäten zerfressen war, entschied er sich für einen Schritt, der so ungewöhnlich wie wirkungsvoll war. Er schloss ein Bündnis mit zwei Männern, die unterschiedlicher kaum hätten sein können: Gnaeus Pompeius Magnus, dem gefeierten Feldherrn, und Marcus Licinius Crassus, dem reichsten Mann Roms. Zusammen bildeten sie, wenn auch zunächst informell, das sogenannte erste Triumvirat. Pompeius war zu diesem Zeitpunkt einer der angesehensten Männer der Republik. Mit seinen Siegen im Osten hatte er das Reich erweitert und seinen Namen mit militärischem Ruhm verbunden. Doch im Senat stieß er auf Widerstand, als er versuchte, die von ihm gegründeten Provinzen und die Versorgung seiner Veteranen abzusichern. Crassus hingegen war weniger ein Feldherr als ein Finanzmagnat. Sein ungeheurer Reichtum beruhte auf Immobilien, Bergwerken und Krediten. Politisch war er ein Gegenspieler Pompeius, doch beide fühlten sich vom konservativen Senat gleichermaßen blockiert. Caesar erkannte die Gelegenheit, beide gegeneinander misstrauischen an einen Tisch zu bringen. Er bot jedem von ihnen das, was er allein nicht durchsetzen konnte. Pompeius erhielt die Anerkennung seiner östlichen Neuordnungen und die Versorgung seiner Soldaten. Crassus die Aussicht auf politische Vorteile und wirtschaftliche Einflussmöglichkeiten. Für Caesar selbst war das Bündnis ein Sprungbrett. Mit der Unterstützung der beiden mächtigsten Männer seiner Zeit konnte er seine Kandidatur für das Konsulat 59 vor Christus sichern und zugleich eine Plattform schaffen, um seine eigene Macht zu entfalten. Das Triumvirat war keine offizielle Institution. Es war ein persönliches Machtbündnis, das auf gegenseitigem Nutzen beruhte. Um die Allianz zusätzlich zu festigen, heiratete Pompeius Caesars Tochter Julia. Eine Verbindung, die die Partnerschaft auch familiär absicherte. Damit wurde das Bündnis zu einer Kraft, die den Senat vor vollendete Tatsachen stellte. Wer sich Caesar entgegenstellen wollte, musste zugleich mit Pompeius militärischem Gewicht und Crassus finanzieller Macht rechnen. Die Reaktionen in Rom waren geteilt. Manche Zeitgenossen sahen darin einen Pakt gegen die Republik, eine Unterwanderung der traditionellen Ordnung durch persönliche Interessen. Andere erkannten schlicht, dass die drei Männer zusammen die Politik dominierten. Caesar selbst wusste, dass er in diesem Arrangement der am wenigsten Mächtige war. Doch er verstand, dass es ihm den Weg nach oben öffnete. Das erste Triumvirat war somit ein geniales, wenn auch fragiles Konstrukt. Es funktionierte, solange sich die Interessen deckten und persönliche Bindungen, wie die Ehe zwischen Pompeius und Julia, das Vertrauen stärkten. Für Caesar war es der Schlüssel, um aus einem ehrgeizigen Politiker mit begrenzten Mitteln zu einem der mächtigsten Männer Roms aufzusteigen. Mit diesem Bündnis bereitete er den Boden für sein Konsulat und schließlich für den Beginn jener Karriere, die das Gesicht der Republik für immer verändern sollte. Konsulat. Im Jahr 59 vor Christus erreichte Julius Caesar das Ziel, auf das er seit Jahren hingearbeitet hatte. Er wurde zum Konsul gewählt, dem höchsten regulären Amt der Römischen Republik. Mit Unterstützung des ersten Triumvirats hatte er sich gegen Widerstände durchgesetzt und stand nun für ein Jahr an der Spitze des Staates. Doch Caesar war kein Mann, der das Konsulat als bloße Durchgangsstation betrachtete. Er nutzte es, um Reformen durchzusetzen, Gegner herauszufordern und die Grundlagen seiner eigenen Macht zu festigen. Von Anfang an zeigte sich, dass sein Konsulat turbulent werden würde. Sein Mitkonsul war Marcus Calpurnius Bibulus, ein überzeugter Vertreter der konservativen Optimaten. Der Senat hatte ihn bewusst gewählt, um Caesar ein Gegengewicht entgegenzustellen. Doch während Caesar energisch seine Gesetzesvorhaben betrieb, zog sich Bibulus bald aus dem politischen Leben zurück. angeblich unter dem Vorwand, die Auspizien zu beobachten, also die religiösen Vorzeichen zu prüfen. Spottlustige Zeitgenossen nannten das Jahr später das Konsulat von Julius und Caesar, da Bibulus faktisch keinerlei Einfluss ausübte. Caesars Reformen zielten vor allem auf die Bedürfnisse seiner Verbündeten und des Volkes. Er sorgte dafür, dass die Veteranen des Pompeius Land erhielten, erließ Gesetze zur Neuordnung der Provinzverwaltung und trieb Maßnahmen voran, die die Korruption eindämmen sollten. Gleichzeitig band er das Volk enger an sich, indem er öffentliche Spiele und Großveranstaltungen organisierte, stets begleitet von einer Rhetorik, die ihn als Anwalt der einfachen Bürger darstellte. Doch es ging nicht nur um populare Politik, sondern auch um strategische Selbstabsicherung. Caesar nutzte sein Konsulat, um sich ein außergewöhnliches Prokonsulat für die Zeit nach seiner Amtsperiode zu sichern, die Statthalterschaft über Gallien und Illyrien, mit der Option, auch Gallia Narbonensis zu übernehmen. Dieses Kommando, das er für 5 Jahre erhielt, war mehr als ein Posten, es war die Grundlage für seinen späteren Aufstieg. Mit Gallien erhielt er Zugriff auf ein riesiges, kriegerisches Gebiet, das ihm militärischen Ruhm und immense Ressourcen versprach. Seine Gegner im Senat warfen ihm vor, die Regeln zu beugen und die Ordnung der Republik zu gefährden. Doch Caesar verstand es, die Volksversammlung auf seine Seite zu ziehen und sich auf sein Bündnis mit Pompeius und Crassus zu stützen. Der Rückzug des Bibulus ins Private machte es ihm zudem leichter, seine Vorhaben ohne großen Widerstand durchzusetzen. So war Caesars Konsulat ein Jahr der Offensive. Er zeigte, dass er nicht gewillt war, sich in den Schranken der konservativen Elite aufzuhalten, sondern die Macht des Volkes und seiner Verbündeten nutzen konnte, um seine Ziele zu erreichen. Mit den Reformen gewann er Sympathien, mit dem Provinzkommando legte er die Basis für seine kommenden Feldzüge. Als er am Ende seines Konsulats Rom verließ, tat er dies nicht als Politiker, der ein Jahr lang geherrscht hatte, sondern als Mann, der seine Macht konsolidiert, seine Feinde bloßgestellt und sein nächstes Kapitel vorbereitet hatte. Gallien wartete, und mit ihm die Chance, nicht nur ein bedeutender Politiker, sondern der mächtigste Mann der Republik zu werden. Prokonsul in Gallien. Als Julius Caesar im Jahr 58 vor Christus sein Prokonsulat in Gallien antrat, eröffnete er damit ein Kapitel, das sein Leben und die Geschichte Roms entscheidend verändern sollte. Was zunächst als reguläres Provinzkommando begann, entwickelte sich zu einem jahrelangen Krieg, in dem Caesar nicht nur neue Gebiete für Rom eroberte, sondern auch seine eigene Machtbasis aufbaute. Gallien wurde für ihn zur Bühne, auf der er sich vom ambitionierten Politiker zum genialen Feldherrn und Rivalen des Senats verwandelte. Das Prokonsulat umfasste offiziell Gallia Cisalpina, Norditalien, und Illyricum an der Adriaküste, wenig später kam Gallia Narbonensis im Süden Galliens hinzu. Diese Gebiete allein waren bereits von strategischer Bedeutung. Sie sicherten den Zugang zu den Alpen und ermöglichten Caesar die Rekrutierung neuer Legionen. Doch schon bald ergab sich eine Gelegenheit, weit über die Grenzen dieser Provinzen hinaus tätig zu werden. Im Jahr 58 vor Christus begannen die Helvetier, ein keltischer Stamm aus dem Gebiet des heutigen Schweiz, eine große Völkerwanderung nach Westen. Etwa 300.000 Menschen sollen sich in Bewegung gesetzt haben, um neue Siedlungsgebiete in Gallien zu finden. Für Caesar war dies ein willkommener Anlass. Er stellte sich ihnen entgegen, sah in der Wanderung eine Bedrohung für die römischen Provinzen und griff ein. Bei Bibracte in Burgund schlug er die Helvetier vernichtend. Dieser Sieg machte ihn schlagartig zu einem Helden Roms und verschaffte ihm erstmals jene militärische Aura, die seine weitere Karriere prägen sollte. Doch Caesar beließ es nicht dabei. Kaum war die Gefahr durch die Helvetier gebannt, wandte er sich den Germanen unter Ariovist zu, die in Gallien vorgedrungen waren und dort römische Verbündete bedrohten. In einer entscheidenden Schlacht besiegte er Ariovist und warf dessen Truppen über den Rhein zurück. Mit diesem Erfolg präsentierte sich Caesar als Verteidiger der gallischen Stämme und zugleich als Beschützer römischer Interessen in einer Region, die bisher nur am Rande unter römischer Kontrolle gestanden hatte. Von diesem Moment an waren die gallischen Kriege eröffnet. Offiziell stellte Caesar seine Feldzüge als Schutzmaßnahmen dar, doch tatsächlich begann er eine systematische Expansion. Jeder Sieg brachte ihm nicht nur Ruhm und Beute, sondern auch die Loyalität seiner Soldaten. Legionen, die er in Gallien führte, schlossen sich ihm eng an, denn er belohnte sie reich und teilte ihre Entbehrungen im Feld. In Rom sorgten die ersten Berichte aus Gallien für Aufsehen. Während seine Gegner im Senat misstrauisch wurden, jubelte das Volk über die Erfolge. Caesar verstand es meisterhaft, seine Siege nicht nur militärisch, sondern auch propagandistisch zu nutzen. Ein Talent, das ihn in den kommenden Jahren unüberwindbar machen sollte. So begann 58 vor Christus eine neue Phase in Caesars Leben. Aus dem Politiker war ein Feldherr geworden, dessen Taten weit über die Provinz hinausreichten. Mit Gallien betrat er eine Bühne, auf der er sich den Ruhm, die Macht und die Gefolgschaft sichern konnte, die er brauchte, um in Rom die höchsten Ziele zu erreichen. Was als Provinzkommando begann, wurde der Auftakt zu einem Krieg, der Caesar unsterblich machen sollte. Gallien erobert. In den Jahren von 58 bis 51 vor Christus führte Julius Caesar eine Serie von Feldzügen, die in die Geschichte eingingen als die gallischen Kriege und die aus ihm den unangefochtenen Militärführer seiner Zeit machten. Was als Verteidigung römischer Interessen begann, endete mit der vollständigen Unterwerfung Galliens. Dieser Krieg war geprägt von erbittertem Widerstand der keltischen Stämme, von Caesars taktischer Brillanz und von brutaler Gewalt. Sein Höhepunkt war die Kapitulation des gallischen Anführers Vercingetorix bei Alesia. Ein Moment, der Caesar an die Spitze des Ruhms, aber auch an den Rand der Tyrannenanklage in Rom brachte. Nach den frühen Erfolgen gegen Helvetier und Germanen weitete Caesar seinen Einfluss systematisch aus. Schritt für Schritt unterwarf er die gallischen Stämme, nutzte dabei geschickt die Rivalitäten zwischen ihnen und setzte auf schnelles, entschlossenes Handeln. Seine Feldzüge führten ihn weit über die Grenzen der Provinzen hinaus. Er marschierte bis an die Nordsee, wagte Vorstöße nach Britannien und überschritt als erster römischer Feldherr den Rhein. Diese Expeditionen hatten weniger dauerhafte Wirkung, doch sie demonstrierten die Reichweite seiner Macht und dienten als Botschaft an Rom. Caesar eroberte nicht nur, er überschritt Grenzen, die zuvor undenkbar gewesen waren. Doch Gallien war kein leichtes Unterfangen. Immer wieder erhoben sich Stämme gegen die römische Vorherrschaft, und die Kämpfe waren von extremer Härte geprägt. Dörfer wurden niedergebrannt, Gefangene massenhaft versklavt, ganze Stämme ausgelöscht. Caesars eigene Berichte schildern nüchtern Hunderttausende Tote, Zahlen, die selbst für die Antike erschütternd waren. Sein Vorgehen sicherte ihm den Sieg, doch es schuf auch erbitterten Widerstand. Dieser Widerstand fand 52 vor Christus in der Gestalt des Arverners Vercingetorix seinen Höhepunkt. Er vereinte erstmals einen Großteil der gallischen Stämme in einem gemeinsamen Aufstand gegen Rom. Mit einer Strategie der verbrannten Erde wollte er Caesar zermürben. Felder wurden abgebrannt, Städte geräumt, Versorgungslinien zerstört. In der Schlacht von Gergovia erlitt Caesar tatsächlich eine Niederlage. ein seltener Moment in seiner Laufbahn, der zeigte, wie gefährlich Vercingetorix war. Doch Cäsar reagierte mit jener Beharrlichkeit, die ihn auszeichnete. Im Herbst 52 vor Christus kam es zur entscheidenden Auseinandersetzung bei Alesia. Vercingetorix verschanzte sich in einer Festung. Cäsar ließ ein gewaltiges Doppelliniensystem von Wällen und Gräben errichten, um die Stadt zu belagern und gleichzeitig gegen ein Entsatzheer von außen geschützt zu sein. Wochenlang dauerte die Belagerung, Hunger und Erschöpfung setzten den Galliern zu. Schließlich kapitulierte Vercingetorix, eine Szene, die berühmt wurde. Er ritt angeblich in voller Rüstung zu Cäsar, warf seine Waffen zu dessen Füßen und ergab sich. Mit Alesia war der gallische Widerstand gebrochen. In den folgenden Jahren führte Cäsar noch vereinzelte Feldzüge zur Befriedung, doch im Wesentlichen war Gallien nun Teil der römischen Welt. Für Rom bedeutete dies eine enorme Erweiterung, reiche Provinzen, riesige Mengen an Sklaven, Rohstoffen und Abgaben. Für Cäsar bedeutete es etwas noch Wichtigeres, die absolute Loyalität seiner Legionen und den Ruhm eines Eroberers, der in einer Linie mit den größten Feldherren der Geschichte stand. Doch der Triumph in Gallien hatte auch eine Kehrseite. In Rom wuchs die Sorge, dass Cäsars Macht zu groß geworden war. Seine Siege machten ihn populär beim Volk, aber furchterregend für den Senat. Mit Gallien in seiner Hand stand Cäsar nun nicht nur als Sieger da. Er war auch ein Mann, der die Republik in ihren Grundfesten erschüttern konnte. Berichte verfasst. Während er in Gallien Feldzug um Feldzug führte, dachte Julius Cäsar nicht nur an militärische Siege, sondern auch an seine Darstellung in Rom. Ihm war bewusst, dass Ruhm nicht allein auf dem Schlachtfeld errungen wurde. Er musste auch erzählt und vermittelt werden. Aus diesem Kalkül heraus entstanden seine berühmten Kommentari De Bello Gallico, die Berichte über den Gallischen Krieg. Sie gehören zu den bekanntesten Texten der Antike und machten Cäsar nicht nur zum Feldherrn, sondern auch zum Autor, der seine eigenen Taten in ein Licht stellte, das bis heute nachwirkt. Die Kommentarii waren keine nüchternen Militärprotokolle. Vielmehr verfasste Cäsar sie mit dem klaren Ziel, seine Politik zu rechtfertigen und seinen Ruhm zu mehren. In einfacher, klarer lateinischer Sprache schilderte er die Ereignisse aus Gallien. Die Kämpfe gegen Helvetier und Germanen, die Expeditionen nach Britannien, die Niederlagen und Siege, die Kapitulation Vercingetorix. Er schrieb in der dritten Person, Cäsar befahl, Cäsar kämpfte, was den Anschein von Objektivität vermittelte. Tatsächlich aber waren die Berichte ein Meisterwerk politischer Propaganda. Besonders in Rom erfüllten sie ihre Wirkung. Während Cäsars Gegner im Senat seine zunehmende Macht mit Argwohn betrachteten, jubelte das Volk über die Schilderungen seiner Erfolge. Die Texte wurden vorgelesen, kopiert und verbreitet, so dass Cäsars Ruhm wuchs, noch während er in Gallien kämpfte. Er verstand es, sich nicht nur als siegreichen Feldherrn darzustellen, sondern auch als überlegenen Staatsmann, der umsichtig, gerecht und klug handelte. Kritische Aspekte, etwa die Härte seines Vorgehens oder die enormen Opferzahlen, rückte er in den Hintergrund oder rechtfertigte sie als notwendige Maßnahmen zur Sicherung Roms. Die Kommentari waren auch ein Mittel, seine politischen Gegner auszuspielen. Indem er seine Leistungen unmittelbar und ungeschönt darstellte, ließ er keinen Platz für andere, seine Taten zu deuten oder zu relativieren. Pompeius, der einstige Partner im Triumvirat, konnte auf diese Weise kaum mit Cäsars Erfolgen mithalten. Und selbst im Senat wuchs die Einsicht, dass man es mit einem Mann zu tun hatte, der nicht nur militärisch, sondern auch rhetorisch unschlagbar war. Literarisch gelten die Kommentari bis heute als Meisterwerke der Klarheit. Schüler der lateinischen Sprache lesen sie noch immer, weil Caesars Stil schlicht, präzise und scheinbar neutral ist. Doch diese Schlichtheit war kalkuliert. Sie machte die Texte zugänglich und überzeugend für ein breites Publikum, während sie gleichzeitig den Eindruck erweckte, Caesar berichte nur die Wahrheit. Mit den Berichten aus Gallien gelang Caesar ein doppelter Sieg. Während seine Legionen die Stämme unterwarfen, eroberte er mit der Feder die Meinungen in Rom. So sicherte er sich nicht nur Ruhm und Popularität, sondern auch ein mächtiges Instrument, um seine politische Position zu festigen. Die Kommentari sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sehr Caesar verstand, dass Macht nicht allein auf Schlachtenfeldern errungen wird, sondern auch in den Köpfen jener, die von ihnen hören. Konflikt mit Pompeius. Als die gallischen Kriege ihrem Ende zugingen, stand Julius Caesar auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. 8 Jahre lang hatte er Siege errungen, Gallien unterworfen und seine Legionen zu unerschütterlicher Loyalität geformt. Doch in Rom wuchs gleichzeitig die Angst vor seiner Macht. Der Senat, zunehmend beeinflusst von Pompeius, begann, Caesars Rückkehr zu kontrollieren und verlangte, er solle seine Legionen entlassen und als Privatmann in die Stadt zurückkehren. Damit wurde der alte Bündnispartner Pompeius zum Rivalen und die Republik steuerte auf einen offenen Konflikt zu. Das erste Triumvirat, einst das Fundament von Caesars Aufstieg, war längst zerbrochen. Crassus war 53 vor Christus in der Schlacht bei Carrhae gefallen. Pompeius hatte sich nach dem Tod seiner Frau Julia, Caesars Tochter, von ihm entfremdet. Die familiäre Bindung, die das Bündnis gestützt hatte, war zerrissen. Pompeius näherte sich den Optimaten im Senat an, die in Caesar einen gefährlichen Emporkömmling sahen. Während Caesar in Gallien unaufhaltsam Erfolge sammelte, profilierte sich Pompeius in Rom als Schützer der Republik. Er erhielt außergewöhnliche Vollmachten zur Sicherung der Getreideversorgung und stellte sich als Garant der Ordnung dar. Für den Senat war er das Gegengewicht zu Caesar, auf das man setzen konnte. Als Caesars Statthalterschaft in Gallien ihrem Ende entgegenging, stellte sich die Frage nach seiner Zukunft. Nach römischem Recht hätte er sein Kommando niederlegen und nach Rom zurückkehren müssen, wollte er ein weiteres Konsulat anstreben. Doch ohne das Amt wäre er seinen Gegnern ausgeliefert. Mehrere Anklagen wegen Amtsmissbrauchs und Gewaltverbrechen in Gallien warteten auf ihn. Caesar wusste, dass er ohne den Schutz seiner Legionen politisch vernichtet werden würde. Der Senat forderte ihn daher ultimativ auf, seine Legionen aufzugeben und nach Rom zurückzukehren. Caesar bot Kompromisse an. Er erklärte sich bereit, alle Provinzen bis auf Gallia Cisalpina abzugeben und auf die meisten seiner Legionen zu verzichten. Doch der Senat, gedrängt von Pompeius und den Optimaten, bestand auf der vollständigen Niederlegung seiner Macht. Für Caesar war dies gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Er hatte die Wahl. Entweder er gehorchte, gab seine Legionen auf und stellte sich den Prozessen, oder er setzte alles auf eine Karte und marschierte mit seinen Soldaten nach Rom. Die Situation war angespannt, die Rhetorik auf beiden Seiten schärfer geworden. Pompeius erklärte öffentlich, er könne mit einem einzigen Stampfen seines Fußes Legionen aufstellen, um Caesar zu besiegen. So stand die Republik am Abgrund. Was als Machtkampf zwischen zwei einstigen Verbündeten begann, wurde zu einer existenziellen Frage für das gesamte System. Für Caesar ging es um sein Überleben, für Pompeius um seine Stellung als erster Mann in Rom, für den Senat um die Verteidigung der traditionellen Ordnung. Der Konflikt war unausweichlich, und bald würde er sich in einem Bürgerkrieg entladen, der das Schicksal Roms für immer verändern sollte. Überschreitung des Rubikon. Im Januar des Jahres 49 vor Christus fiel eine Entscheidung, die zu den berühmtesten Momenten der Weltgeschichte zählt. Julius Caesar überschritt mit seinen Truppen den kleinen Fluss Rubikon, die Grenze zwischen seiner Provinz Gallia Cisalpina und dem eigentlichen Italien. Dieser Schritt war ein direkter Bruch mit der Ordnung der Republik, und er eröffnete den Bürgerkrieg gegen Pompeius und den Senat. Der Rubikon war geografisch unscheinbar, politisch jedoch eine unüberwindbare Linie. Kein Feldherr durfte mit bewaffneten Legionen in das Kernland Italiens einziehen, ohne seine Vollmachten zu verlieren. Caesar wusste, dass er mit diesem Schritt den letzten Rest an Legalität hinter sich lassen würde. Doch er sah keine Alternative. Würde er sich den Forderungen des Senats beugen und seine Armee entlassen, wäre er Anklagen und politischer Vernichtung ausgeliefert. Wollte er überleben, musste er das Schwert ziehen. Überliefert ist der berühmte Satz, den Caesar bei der Überschreitung gesagt haben soll: Alea jacta est. Der Würfel ist gefallen. Ob er ihn tatsächlich sprach, ist unsicher. Doch der Spruch bringt die Dramatik des Augenblicks auf den Punkt. Mit einem einzigen Befehl stürzte Caesar die Republik in einen Krieg, der sie nie wieder zur alten Ordnung zurückkehren ließ. Die Reaktion in Rom war Panik. Pompeius und die Mehrheit des Senats waren völlig überrascht von der Schnelligkeit von Caesars Vormarsch. Anstatt sich Caesar in Italien zu stellen, flohen sie nach Süden und schließlich nach Griechenland, um dort neue Truppen zu sammeln. Viele Senatoren verließen die Stadt Hals über Kopf, Akten und Schätze wurden in Sicherheit gebracht. Rom selbst fiel kampflos in Caesars Hände. Caesar aber ging vorsichtig vor. Er bemühte sich, als Verteidiger des Volkes aufzutreten und erklärte, er kämpfe nicht gegen Rom, sondern gegen eine kleine Clique, die die Republik in Geiselhaft genommen habe. Diese Selbstdarstellung war Teil seiner Strategie. Er wollte zeigen, dass nicht er, sondern seine Gegner die eigentlichen Gesetzesbrecher waren. Die Überschreitung des Rubikon war mehr als ein militärischer Schritt. Sie war ein politisches Manifest. Caesar zeigte, dass er bereit war, die unantastbaren Regeln der Republik zu brechen, um sein Überleben und seine Stellung zu sichern. Damit begann ein Bürgerkrieg, der über Jahre hinweg das Mittelmeer erschüttern und die römische Welt in Sieger und Besiegte spalten sollte. Aus einem unscheinbaren Fluss wurde so ein Symbol für den entscheidenden Punkt ohne Rückkehr. Der Rubikon steht bis heute für jenen Moment, in dem ein Mensch eine unumkehrbare Entscheidung trifft, genau wie Caesar es tat, als er mit seinen Legionen den Marsch auf Rom begann. Sieg bei Pharsalos. Nach der Überschreitung des Rubikon und dem Beginn des Bürgerkriegs hatte sich die römische Welt in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite Caesar mit seinen treuen Legionen, auf der anderen Pompeius, unterstützt von der Mehrheit des Senats und den reichen Provinzen des Ostens. Monate voller Manöver und Kämpfe mündeten schließlich in eine der entscheidendsten Schlachten der Antike. Die Schlacht bei Pharsalos im Jahr 48 vor Christus. Dort entschied sich, wer die Vorherrschaft über Rom erringen sollte. Der einstige Verbündete Pompeius oder der Außenseiter, der zum mächtigsten Mann des Reiches aufgestiegen war. Pompeius schien zunächst im Vorteil. Er verfügte über eine zahlenmäßig überlegene Armee, gespeist aus den reichen Ressourcen des Ostens. Seine Flotte kontrollierte das Mittelmeer und im Senat galt er nach wie vor als Verteidiger der Republik. Caesar hingegen hatte nach seinem blitzartigen Vormarsch durch Italien und Spanien Schwierigkeiten, genügend Nachschub zu sichern. Seine Truppen waren zwar kampferprobt und Caesar persönlich ergeben, doch sie standen einer Übermacht gegenüber. Bei Pharsalos in Thessalien kam es schließlich zur Entscheidung. Pompeius vertraute auf seine Kavallerie, die die Flanken von Caesars Heer überwältigen sollte. Doch Caesar erkannte den Plan und stellte verborgene Infanteriereserven bereit, die den Angriff auffingen und zurückschlugen. Während Pompeius Reiterei floh, nutzte Caesar die Gelegenheit und setzte seine Legionen zum Gegenstoß an. Die Schlacht kippte. Pompeius zahlenmäßige Überlegenheit nützte nichts mehr. Seine Reihen brachen auseinander. Und Caesars disziplinierte Soldaten errangen einen überwältigenden Sieg. Pompeius selbst floh vom Schlachtfeld. Mit wenigen Anhängern suchte er Zuflucht in Ägypten, wo er auf Unterstützung hoffte. Doch sein Schicksal war besiegelt. Die Berater des jungen Pharaos Ptolemaios dem 13. beschlossen, ihn zu ermorden, um Caesar einen Gefallen zu tun und die Gunst des Siegers zu gewinnen. Pompeius, einst der mächtigste Mann Roms, wurde am Strand von Pelusion hinterrücks erstochen. Sein abgeschlagenes Haupt wurde Caesar präsentiert. Die Reaktion Caesars ist von den Quellen unterschiedlich überliefert. Manche berichten, er habe geweint beim Anblick des Hauptes seines einstigen Schwiegersohnes und Freundes. Sicher ist jedoch, dass er Pompeius' Tod nicht als Triumph, sondern als beschämenden Verrat betrachtete. Ein unritterlicher Akt, der seinen eigenen Sieg befleckte. Mit Pharsalos und dem Tod Pompeius war der Bürgerkrieg jedoch noch nicht beendet. Zwar war der größte Rivale beseitigt, doch in den Provinzen in Afrika und Spanien hielten sich weiterhin Gegner, die Caesars Herrschaft ablehnten. Dennoch war der Sieg von Pharsalos ein entscheidender Wendepunkt. Von diesem Moment an stand Caesar als nahezu unbesiegbarer Feldherr da, der die Republik nach seinem Willen formen konnte. Pharsalos war mehr als eine Schlacht. Es war der Augenblick, in dem das Schicksal der Republik endgültig in Caesars Hände gelegt wurde. Pompeius' Fall zeigte, dass alte Macht und traditionelle Autorität nichts mehr galten gegenüber der Entschlossenheit und Genialität eines Mannes, der bereit war, alles zu riskieren. Affäre mit Kleopatra. Als Julius Caesar nach dem Sieg bei Pharsalos Pompeius nach Ägypten verfolgte, erwartete er, dort auf seinen alten Rivalen zu treffen. Stattdessen fand er nur dessen Leichnam, ein kaltblütig ausgeführter Mord, den die Berater des jungen Pharaos Ptolemaios dem 13. als Willkommensgeschenk präsentierten. Caesar war empört über diese Tat, die ihm den Triumph über Pompeius raubte. Doch aus dieser scheinbar unglücklichen Episode erwuchs eine Begegnung, die zu den berühmtesten Beziehungen der Antike gehören sollte. Die Affäre mit Kleopatra, der Königin Ägyptens. Ägypten befand sich zu jener Zeit in einem dynastischen Konflikt. Kleopatra und ihr Bruder Ptolemaios regierten offiziell gemeinsam, doch in Wahrheit bekämpften sie einander um die alleinige Herrschaft. Kleopatra war bereits aus Alexandria vertrieben worden und suchte verzweifelt nach einem mächtigen Verbündeten, um den Thron zurückzuerobern. Caesar, der sich mit seinen Legionen in Alexandria festgesetzt hatte, bot die ideale Gelegenheit. Die Begegnung zwischen Caesar und Kleopatra ist legendär. Überliefert ist die Geschichte, dass sie sich, verborgen in einem Teppich oder einem Leinentuch, in Caesars Gemächer schmuggeln ließ. Ob diese Szene historisch korrekt ist oder nicht, sie symbolisiert jedenfalls Kleopatras Entschlossenheit und ihr Gespür für Inszenierung. Die junge Königin verstand, dass Charme, Intelligenz und Kühnheit ebenso mächtige Waffen waren wie Heere. Caesar ließ sich von ihr überzeugen. Er entschied, Kleopatra im Thronstreit zu unterstützen und stellte sich offen gegen Ptolemaios. Es folgte der sogenannte Alexandrinische Krieg, in dem Caesars Truppen nach heftigen Kämpfen die Oberhand behielten. Ptolemaios ertrank während der Schlacht im Nil, Kleopatra wurde als Königin bestätigt, mit Caesars Rückendeckung. Aus dieser politischen Allianz entwickelte sich eine persönliche Beziehung. Caesar und Kleopatra wurden Geliebte, und bald brachte sie einen Sohn zur Welt, Ptolemaios dem 15., genannt Caesarion, der kleine Caesar. Für Kleopatra war die Verbindung mit Caesar ein Mittel, ihre Herrschaft zu festigen und Ägypten aus der Abhängigkeit zu befreien. Für Caesar bedeutete sie, seine Macht über den östlichen Mittelmeerraum auszubauen und sich zugleich als Schutzherr einer der reichsten Königreiche der damaligen Welt zu präsentieren. Als Caesar 46 vor Christus nach Rom zurückkehrte, folgte Kleopatra ihm für eine Zeit. Ihre Anwesenheit in der Hauptstadt sorgte für Aufsehen, ja Skandale. Eine ausländische Königin, stolz und selbstbewusst, residierte in Caesars Villa jenseits des Tiber, für viele Römer ein Affront. Gerüchte über Caesars mögliche Absicht, Caesarion als Sohn und Nachfolger zu legitimieren, beunruhigten die politische Elite. Die Affäre mit Kleopatra machte Caesar nicht nur zum Mittelpunkt römischer Klatschgeschichten, sondern verknüpfte ihn auch mit dem Schicksal Ägyptens. Sie war weit mehr als eine Liebesgeschichte, eine Verbindung aus Leidenschaft, Politik und Macht, die das Bild Caesars in den Augen seiner Zeitgenossen wie Nachwelt prägte. Aus der Begegnung zweier Herrscherpersönlichkeiten entstand ein Bündnis, das nicht nur die Geschicke Ägyptens, sondern auch die Geschichte Roms beeinflussen sollte und das Kleopatra und Caesar für immer in den Annalen der Weltgeschichte verband. Diktatur. Nach Jahren des Bürgerkriegs kehrte Julius Caesar 46 vor Christus als unangefochtener Sieger nach Rom zurück. Seine Gegner waren geschlagen, Pompeius tot, die Optimaten besiegt, die letzten Widerstände in Spanien und Afrika niedergerungen. Nun stand er an der Spitze der Republik. Doch was tun mit der Macht? Caesar griff zu einem Titel, den die Römer seit den Zeiten der frühen Republik kannten, der aber bislang stets nur für Notlagen und kurze Dauer verliehen worden war: Diktator. Zunächst erhielt er die Diktatur für 10 Jahre, später sogar auf Lebenszeit. Mit diesem Schritt begann seine letzte schicksalhafte Phase: die Herrschaft als Reformer, die Rom neu gestalten wollte und die ihn schließlich das Leben kosten sollte. Caesar nutzte seine neue Stellung nicht, um im Luxus zu schwelgen oder Gegner wahllos zu vernichten. Stattdessen begann er ein ehrgeiziges Reformprogramm. Er reorganisierte die Provinzverwaltung, um Korruption einzudämmen und die Steuerpacht zu kontrollieren. Er verteilte Land an Veteranen, um soziale Spannungen zu lindern, und schuf neue Kolonien im Mittelmeerraum, um Arbeitslose aus Rom dort anzusiedeln. Mit diesen Maßnahmen verband er 2 Ziele, Stabilität für den Staat und Loyalität für seine eigene Person. Besonders berühmt wurde seine Kalenderreform. Das alte römische Kalendersystem war ungenau und leicht manipulierbar. Oft verschoben sich Monate und Jahre, was religiöse und politische Abläufe durcheinander brachte. Mit Hilfe alexandrinischer Astronomen führte Caesar 46 vor Christus den julianischen Kalender ein, der das Jahr mit 365 Tagen und einem Schaltjahr alle 4 Jahre regelte. Dieses System war so präzise, dass es in Europa über 1600 Jahre Bestand hatte und erst im 16. Jahrhundert leicht modifiziert wurde. Dass wir heute noch von einem julianischen Kalender sprechen, zeigt die Reichweite dieser Reform. Doch Caesars Politik war nicht nur pragmatisch, er suchte auch, die Machtverhältnisse neu zu ordnen. Er vergrößerte den Senat, indem er viele seiner Anhänger, darunter auch Männer aus den Provinzen, aufnahm. Damit schwächte er die alte aristokratische Elite, was bei vielen Senatoren Empörung hervorrief. Gleichzeitig präsentierte er sich demonstrativ als Wohltäter Roms. Spiele, Feste und prächtige Bauprojekte sollten zeigen, dass unter seiner Führung eine neue Ära begonnen hatte. Seine Gegner jedoch sahen darin eine gefährliche Entwicklung. Die Kombination aus militärischem Ruhm, politischer Alleinherrschaft und dem Titel Diktator auf Lebenszeit ließ viele fürchten, Caesar wolle sich zum König aufschwingen. Ein Titel, den die Römer seit der Vertreibung der Tarquinier zutiefst verabscheuten. Zwar lehnte Caesar offiziell die Königswürde ab, doch sein Auftreten, seine Monumente und die Gerüchte um seine Pläne mit Kleopatra und Caesarion verstärkten den Eindruck, dass er die alte Republik zu Grabe trug. In diesen Jahren bewegte sich Caesar zwischen Ruhm und Ablehnung, Reform und Provokation. Seine Leistungen für die Stabilisierung des Reiches waren unbestreitbar, doch seine Machtfülle sprengte die Grenzen des römischen Systems. Aus dem Verteidiger der Popularen war ein Alleinherrscher geworden, dessen Reformen Rom veränderten und dessen Name, Caesar, bald zum Synonym für Herrscher schlechthin werden sollte. Doch genau dieser Schritt, die Konzentration der Macht auf eine einzige Person, rief jene hervor, die ihn bald zu Fall bringen würden. Seine Diktatur war produktiv, aber sie brachte das Gleichgewicht der Republik endgültig zum Einsturz und leitete den Weg zu den Iden des März ein. Diktator auf Lebenszeit. Im Februar 44 vor Christus erreichte Julius Caesar den Höhepunkt seiner Macht. Der Senat verlieh ihm den Titel Diktator auf Lebenszeit. Damit war er nicht mehr nur der Sieger der Bürgerkriege und der große Reformer, sondern der faktische Alleinherrscher Roms. Ein Mann, der Gesetze erließ, die Armeen kontrollierte, den Kalender regelte und über das Schicksal von Bürgern wie Provinzen entschied. Was in der römischen Verfassung als Ausnahme für Notlagen gedacht war, hatte sich nun in eine dauerhafte Herrschaft verwandelt. Für viele war dies der endgültige Bruch mit der republikanischen Tradition und für manche ein Schritt in die Tyrannei. Caesar nahm die Ehrungen und Insignien bereitwillig an. Seine Statue stand im Tempel der Götter, sein Bildnis erschien auf Münzen. Eine Ehre, die zuvor nur den Göttern oder den längst verstorbenen Gründern Roms vorbehalten gewesen war. Er trug die purpurne Toga des Triumphators, ließ sich bei Auftritten wie ein Monarch feiern und nahm Ehrennamen an, die seine Überhöhung unterstrichen. All dies war für das römische Volk ein Zeichen von Stärke und Größe, für die alte Aristokratie aber ein kaum erträglicher Affront. Besonders das Gerücht, Caesar strebe die Königswürde an, ließ den Widerstand wachsen. Der Titel Rex war in Rom seit Jahrhunderten tabu. Immer wieder versicherten seine Anhänger, er wolle keine Krone. Doch Vorfälle nährten den Verdacht. Bei den Lupercalien, einem Fest im Februar 44, trat Marcus Antonius öffentlich an ihn heran und bot ihm eine Königskrone an. Caesar wies sie zurück, doch der Umstand, dass diese Szene überhaupt inszeniert wurde, genügte, um die Diskussion um seine angeblichen monarchischen Ambitionen anzuheizen. Caesars Verhalten verstärkte die Ängste. Er nahm sich kaum noch Zeit, die Meinung des Senats einzuholen, entschied oft allein und ließ spüren, dass er die traditionellen Institutionen für überholt hielt. Er plante große Reformen, den Ausbau Roms, neue Provinzeinteilungen, weitreichende Kolonisationsprojekte. Alles deutete darauf hin, dass er das Reich nicht mehr als Republik, sondern als persönlichen Herrschaftsraum verstand. Viele Senatoren, selbst einige, die ihm zuvor loyal gewesen waren, fürchteten nun um die Freiheit Roms oder zumindest um ihre eigene Stellung. Sie sahen sich herabgesetzt, übergangen, zu Statisten degradiert. Männer wie Gaius Cassius Longinus oder Marcus Junius Brutus, die sich selbst als Verteidiger der Republik verstanden, begannen, gegen ihn zu konspirieren. So brachte der Titel »Diktator auf Lebenszeit« Caesar zwar äußerlich den Höhepunkt seiner Macht, zugleich aber auch die tiefste Krise. Mit dieser Auszeichnung hatte er die letzte symbolische Grenze überschritten, die Rom von der Monarchie trennte. Was für ihn die Vollendung seiner Herrschaft war, erschien seinen Gegnern als Bedrohung der republikanischen Ordnung. Der Glanz der Allmacht war untrennbar mit dem Schatten des bevorstehenden Attentats verbunden. Iden des März. Der 15. März 44 vor Christus ging als einer der dramatischsten Tage der Weltgeschichte in die Annalen ein, die Iden des März. Julius Caesar, unbestritten der mächtigste Mann Roms, betrat an diesem Morgen das Theater des Pompeius, wo der Senat tagte. Er war gerade erst zum Diktator auf Lebenszeit ernannt worden, seine Reformpläne reichten weit in die Zukunft. Und er dachte kaum daran, dass dies sein letzter Tag sein würde. Doch im Inneren der Republik gärte es. Eine Gruppe von Senatoren hatte sich verschworen, um ihn zu stürzen. Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern mitten im Herzen der politischen Bühne. Die Verschwörung war sorgfältig vorbereitet. Angeführt von Gaius Cassius Longinus und Marcus Junius Brutus, Männern, die Caesar nahe standen und dennoch tief an der republikanischen Tradition hingen, vereinte sie rund 60 Senatoren. Sie nannten sich Befreier, Liberatores, und sahen sich als Retter der Republik. In ihrer Sicht war Caesar dabei, Rom in eine Monarchie zu verwandeln, und nur sein Tod konnte das verhindern. Als Caesar das Senatsgebäude betrat, wurde er von den Verschwörern umringt. Zunächst schien es, als wollten sie ihm ein Gesuch vorlegen. Doch plötzlich zückte einer von ihnen, Tilius Cimber, ein Messer und packte Caesars Toga. Der erste Stich traf ihn, weitere folgten. Chaos brach aus. Die Senatoren stachen auf den Diktator ein, der sich verzweifelt zu wehren versuchte, bis er schließlich unter der Übermacht zusammenbrach. Über 20 Wunden soll er erlitten haben. Besonders berühmt wurde die Rolle des Brutus. Ob Caesar tatsächlich die Worte »Auch du, mein Sohn« sprach, ist ungewiss. Die antiken Quellen widersprechen sich. Doch die Vorstellung, dass Brutus, der angeblich sein Schützling und vielleicht sogar sein illegitimer Sohn war, unter den Mördern war, verlieh der Szene eine bis heute unvergessene Tragik. Caesar verhüllte sein Gesicht mit der Toga und sank am Fuß der Statue seines einstigen Rivalen Pompeius zu Boden. Ein symbolträchtiger Ort für den Tod des Mannes, der Pompeius besiegt hatte. Die Verschwörer glaubten, mit Caesars Tod die Republik gerettet zu haben. Doch das Gegenteil trat ein. Rom stürzte ins Chaos. Das Volk war empört. Viele verehrten Caesar als Helden, der Frieden und Reformen gebracht hatte. Marcus Antonius, Caesars engster Vertrauter, nutzte die Wut der Massen bei der berühmten Leichenrede, um die Stimmung gegen die Befreier zu wenden. Bald darauf entbrannten neue Bürgerkriege. Antonius und Caesars Großneffe Octavian, der spätere Augustus, kämpften gegen Brutus, Cassius und deren Anhänger. Die Iden des März markierten also nicht das Ende der Tyrannei und die Wiedergeburt der Republik, wie die Verschwörer gehofft hatten. Stattdessen waren sie der Anfang einer neuen Phase der Bürgerkriege, die schließlich zur Gründung des Römischen Kaiserreiches führte. So endete Caesars Leben nicht auf dem Schlachtfeld, sondern unter den Dolchen seiner Mitbürger. Doch sein Tod besiegelte nicht das Ende seines Einflusses. Im Gegenteil, mit den Iden des März begann jene Entwicklung, die Rom unwiderruflich aus der Republik in die Kaiserzeit führte. Und aus dem Namen Caesar ein Symbol für Herrscher schlechthin machte.